Vis-à-vis.
Bei der Debatte jetzt im Bundestag, aber das ist ja nicht nur im Bundestag, sondern das ist ja auch eine außerhalb des Bundestages. Also da haben sich jetzt verschiedene Fachverbände, Berufsverbände, Wohlfahrtsorganisationen zu Wort gemeldet. Aber ich würde sagen, das ist auch eine Debatte in der Gesellschaft. Worum geht es aus Ihrer Sicht da im Kern?
Ja, also es geht eigentlich im Kern um zwei Dinge, nämlich einmal schon um die Frage, wie lassen sich solche Lebenslagen, in der sich die Frage nach dem Suizid stellt, vermeiden. Das ist eine Frage von Prävention. Und dann geht es natürlich immer auch um die Frage, ob ich in der letzten Notsituation die Möglichkeit habe, meinem Leben ein Ende zu setzen. Und das bedeutet nicht, das Leben einem Ende setzen, sondern mich nur durch Suizid einer schlicht unerträglich empfundenen Lebenssituation zu entziehen. Kann ich dann über mich auch selber noch verfügen? Kann ich tatsächlich dieses Lebensende in dem Punkt noch gestalten? Und das ist der Wunsch nach Selbstbestimmung als Letztbestimmung in einer Situation. Da nicht abhängig zu sein von dem Willen anderer und damit auch ausgeliefert zu sein einer Verfügungsmacht anderer, ob das Ärztinnen Ärzte sind, ob das An- und Zugehörige sind oder wer auch immer. Dass ich im Letzten da das letzte Wort habe. Ich glaube, darum geht es.
Können Sie die beiden Gesetzentwürfe, die jetzt konkret zur Abstimmung stehen, vielleicht kurz in ihrer Unterschiedlichkeit charakterisieren und vielleicht die Chancen oder Gefahren, die Sie vor allem drin sehen, benennen?
Ja, also es gibt einmal den eher restriktiveren Entwurf. Der ist darin restriktiver, dass er nach wie vor die Assistenz der Suizidbeihilfe strafbewehrt im Strafgesetzbuch verankert wissen will, aber dann klare Ausnahmetatbestände von dieser Regel des Verbotes einer Hilfeleistung benennt. Und Ärztinnen und Ärzte dürfen letal wirkende Mittel verabreichen, wenn zunächst ein psychiatrisches Gutachten vorliegt, dass eine psychiatrische Erkrankung nicht die Urteilsfähigkeit eines Menschen so weit trübt, dass er nicht mehr zu einer frei verantwortlichen Entscheidung in der Lage ist. Und die zweite Bedingung ist ein entsprechendes Beratungsangebot, was auch gestaffelt ist. Und wenn das vorliegt, darf ein Arzt, eine Ärztin ein letal wirkendes Mittel verabreichen. Das ist relativ restriktiv, hat erhebliche Folgen. Zunächst einmal eine möglicherweise auch abschreckende Wirkung. Ich muss zunächst mal zu einem Psychiater gehen, der nicht die Freiverantwortlichkeit feststellt, wohl aber ein Negativbescheid erstellen muss, dass ich jetzt keine psychiatrische Erkrankung habe, die eben halt meine Urteilsfähigkeit eintrübt. Und dass ich dann natürlich noch bestimmte Beratungen habe. Die Vorteile ist natürlich, dass im Verlauf der Entscheidung den Menschen die Möglichkeit gegeben wird, über ihren Suizidwunsch nachzudenken, Alternativoptionen in den Blick zu nehmen und dann möglicherweise zu entscheiden, die Alternativoption halte ich für ausreichend. Oder aber im Schluss zu sagen, nein, auch die Alternativoptionen reichen mir nicht aus. Deshalb werde ich ein Suizidbegehren nicht nur artikulieren, sondern es tatsächlich auch umsetzen. Der zweite Entwurf ist der eher liberalere. Da gibt es auch die Möglichkeit, in jedem Fall eine Beratung aufzusuchen. Und wenn ich also eine Assistenz von einem Arzt, einer Ärztin begehre, dann muss die Ärztin, Arzt zwei Dinge tun. Erstens selber feststellen, ob jemand frei verantwortlich und ernsthaft eine Entscheidung trifft. Und hier kommt letztendlich auch eine Beratungspflicht mit ins Spiel, faktisch. Sie müssen nämlich überprüfen, ob sich der Begehrende tatsächlich vorher beraten lassen. Also da ist dann keine Freiwilligkeit mehr da, sondern er muss in die Beratung, wenn er ärztliche Assistenz bekommen will. Allerdings muss er dann nicht in eine Psychiatrie vorher gehen und sich dann feststellen lassen müssen oder einen Psychiater aufsuchen, um feststellen zu lassen, ob krankheitsbedingte Beeinträchtigung vorliegt. Also diese Hürde ist natürlich deutlich geringer. Aber auch hier gilt faktisch eine Beratungspflicht, jedenfalls immer dann, wenn er oder sie, also der Begehrende, eine ärztliche Assistenz wünscht über die Verschreibung eines letal wirkenden Mittels. Das sind so im Groben die beiden Gesetzentwürfe. Und was ausgesprochen wichtig ist, beide Entwürfe fordern die Überprüfung von Freiverantwortlichkeit und Ernsthaftigkeit, also auch einer gewissen Beständigkeit. Und sie machen beide ein Mindestalter geltend von 18 Jahren. Das ist derzeit nicht zwingend erforderlich, weil wir auch wissen, Menschen unter 18 Jahren können ernsthaft und frei verantwortlich eine ganz wichtige Lebensentscheidung treffen. Das steht und fällt nicht mit der Volljährigkeit, aber beide Gesetzentwürfe sehen die Volljährigkeit vor und insofern ist es eine gewisse Steuerung.
Diese, ich nenne es jetzt mal Exit-Option, die Möglichkeit zu haben, wenn es ganz schlimm kommt, dann möchte ich auch Hilfe haben bei der Beendigung meines Lebens. Das spielt ja eine wichtige Rolle. auch im Urteil des Bundesverfassungsgerichtes. Ist das nicht im Grunde dann einfach ein ganz klarer Punkt in Richtung dieses Selbstbestimmungsrecht, das müssen wir ganz stark machen, stärker als die Suizidprävention?
Na, ich glaube nicht, dass die Alternative Suizidprävention und Selbstbestimmung ist. Also erstens gilt das Recht auf Lebensbeendigung durch Suizid seit 1871, denn seitdem steht eine Selbsttötung nicht mehr unter Strafe. Das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Also das steht außer Frage, dass ein Mensch für sich entscheiden kann, ich beende mein Leben. Es steht eigentlich auch nicht in Frage, dass er dabei auch Hilfe in Anspruch nehmen kann, sondern was der für nichtig erklärte Paragraph 217 des Strafgesetzbuches eigentlich vermeiden wollte, unter Strafe gestellt, war die geschäftsmäßige Förderung von Suizidassistenz. Das heißt, von Vereinen, die also auf Dauer angelegt eine Assistenz zur Lebensbeendigung anbieten wollten. Das stand unter Strafe durch den 217er und nichts anderes. Und es stand entgegen arzthaftungsrechtliche oder ärztlich-standesethische Regelungen, die es eben halt in einigen Kammersystemen in Deutschland verboten, dass Ärztinnen und Ärzte Beihilfe zum Suizid leisten. Das war eigentlich das Problem. Nicht das grundsätzliche Problem, dass ein Mensch über sein Lebensende auch bestimmen kann. Übrigens, das kann er schon auch in ganz anderen Kontexten, denn der Suizid ist ja nur eine Möglichkeit, sich aus dem Leben zu nehmen. Ich kann, was nie unter Strafe stand, was auch nie in Frage stand, dass ich das machen darf, ich kann freiwillig auf Nahrung und Flüssigkeit verzichten. Ich kann auf bestimmte medizinisch eigentlich indizierte Maßnahmen am Lebensende verzichten, ohne dass ich das rechtfertigen muss. Und damit natürlich auch meinen Tod eben halt herbeiführen. Diese Form von lebensbeendigen Maßnahmen standen eigentlich nie zur Debatte. Die sind seit langem eigentlich nicht nur geübte Praxis, sondern vor allen Dingen auch straffreie Praxis. Sondern es geht tatsächlich um die Frage einer organisierten Assistenz zum Suizid. Darum geht es eigentlich auch in den Debatten, die jetzt in diesen Tagen vermutlich durch den Bundestag ein Ende finden werden. Also nicht die Debatte findet ein Ende, aber es wird möglicherweise ein Gesetz beschlossen, was da noch eine bestimmte Regulierung vornimmt. Und da geht es nicht nur um die Frage, ob ein Einzelner ein Recht auf den eigenen Tod hat, sondern welche Folgen das eigentlich hat, auch gesamtgesellschaftlich, wenn die Lebensbeendigung durch Suizid eine gewisse Form von Normalität entwickelt. Und das hat Auswirkungen auf viele andere Menschen auch. Gerade in einer Einrichtung der Langzeitpflege, also Altenheime und dergleichen, wenn also da gewisser es üblich wird, dass Menschen im fortgeschrittenen Lebensalter oder in einer progredienten Erkrankung sagen, ich suizidiere mich, dann stellt das auch alle anderen vor die Frage, müsste ich das eigentlich nicht auch? Erna vor, letzte Woche Willi, müsste ich das nicht eigentlich auch irgendwie? Gibt es so etwas wie eine Erwartung, mich rechtzeitig aus dem Leben zu nehmen? Und das sind die Implikationen. Also es geht nicht nur um die Selbstbestimmungsrechte von Menschen, die sich jetzt suizidieren wollen, sondern es geht auch um die Selbstbestimmungsrechte derer, die das nicht möchten, aber möglicherweise einem Sog erliegen, es dann doch tatsächlich zu machen. Und diese Gefahr übrigens sah auch das Bundesverfassungsgericht in seinem Urteil. Und das ist der Anlass, weshalb das Bundesverfassungsgerichtsurteil damals sagte, dem Gesetzgeber steht es anheim, ein sogenanntes legislatives Schutzkonzept aufzulegen, mit dem er verhindern möchte, dass Menschen sich genötigt fühlen könnten, sich zu suizidieren. Das ist eigentlich der strittige Punkt und darauf sollten wir uns auch konzentrieren.
Aber ist es nicht ein bisschen schwierig zu sagen, wir sollten da lieber nicht drüber reden, weil ansonsten sehen sich andere mit dieser Möglichkeit konfrontiert. Also für mich hat das schon ein bisschen was Bevormundendes, weil man das ja für viele Bereiche ausweiten könnte und sagen könnte, die armen Alten, die armen Kranken, die armen, ich weiß nicht wer, wenn die erst sehen, was es für Möglichkeiten gibt, dann sind die überfordert. Dann lassen sich jetzt sicher Fälle finden, wo man sagt, oh ja, in der Tat könnte es sein, aber ich finde es auch manchmal nahe an einer Form von Bevormundung. Ja. Also zu sagen, oh, da dürfen andere nicht drüber nachdenken, weil die könnten es ja nachahmen. Vielleicht würden manche sagen, ich wäre froh, wenn ich gewusst hätte, ich darf das und ich muss kein schlechtes Gewissen haben. Das wäre ja die andere Form von Eröffnung eines Horizonts, was auch was Befreiendes haben kann.
Also in jedem Fall, das ist gut, dass Sie diese Frage nochmal so pointiert da nochmal nachgreifen. In jedem Fall müssen alle darüber reden dürfen. Über die Frage von Todeswünschen, sie zu tabuisieren, ist eher Teil des Problems als Teil der Lösung. Ein Suizidwunsch fällt ja nicht vom Himmel, sondern er baut sich sukzessive auf. Das wissen wir aus der Suizidforschung. Von vornherein sehr offen über ein solches Begehren, also sich zu suizidieren oder einfach auch dem Leben ein Ende gesetzt zu sehen, ist extrem wichtig. In diesem Sinne ist es eine gute Normalisierung, dass man darüber spricht, dass man auch darüber spricht, welche Optionen stehen offen. Und auch ich meine, dass wenn ein Mensch ernsthaft und frei verantwortlich einen Suizidwunsch nicht nur äußert, sondern ihn auch umsetzt. Und wenn es dann Menschen gibt oder Organisationen gibt, die ihm dabei behilflich sein sollen, dann soll das mit Fug und Recht tatsächlich so laufen. Aber nochmals, darüber dürfen wir nicht vergessen, dass, wenn man das also gewissermaßen normalisiert, als Angebot unter vielen, dass das erhebliche Auswirkungen hat auf andere, auf eine gesellschaftliche Kultur. Wir sprechen bewusst auch von einer Normalisierung, die gefährlich ist, im Sinne von Desensibilisierung für die Lebenssituation vieler Menschen in Suizidalität. Zu einer Vergleichgültigung gegenüber Menschen, die in einer Situation von Suizidalität stecken. Und wir müssen immer im Blick behalten, etwa 90-95% der Menschen, die in der Situation einer Suizidalität stehen, äußern das eben nicht ernsthaft und frei verantwortlich, weil sie entweder als Ausdruck einer Erkrankung einen Suizidwunsch äußern oder aber, zwar nicht als Ausdruck einer Erkrankung, aber im Kontext einer Erkrankung oder im Kontext einer sehr schwierigen Lebenslage, in der sie bestehen, aber wo dieser Wunsch eben nicht ernsthaft und frei verantwortlich geäußert wird, sondern wo er volatil ist, wo er vielleicht auch gewissermaßen ein Notruf sein kann. Das wird übrigens von niemandem bezweifelt. Auch das Bundesverfassungsgericht hat das überhaupt nicht in Zweifel gezogen. Ganz im Gegenteil, es nennt diese Zahlen selber und alle Suizidforschenden sind sich darüber einig. Und die gilt es natürlich auch vor Unbedachtheiten zu schützen, dass sie nicht allzu einfach dann einen Suizid umsetzen, Assistenz in Anspruch nehmen, obwohl es kein Ausdruck einer frei verantwortlichen und ernsthaften Entscheidung ist. Und das finde ich ausgesprochen wichtig.
Sehen Sie denn die Gefahr, dass bei den möglichen Gesetzentwürfen ein, wenn ich mich nicht wohl fühle oder wenn ich Suizidgedanken habe, dann gehe ich zu irgendeiner Stelle, lasse mich beraten, hole mir einen Schein und dann hole ich mir das Medikament und lasse mich umbringen. Ich mache es jetzt pointiert so ein bisschen sehr heftig. Dass diese Option dann wirklich gegeben ist?
Nein, sie ist ja jetzt gegeben. Also beide Gesetzentwürfe, die zur Diskussion und zur Abstimmung stehen, versuchen ja eine Regulierung. Und ich gestehe freimütig, ich tendiere persönlich für eine bestimmte. Aber selbst wenn eine der beiden durchkommt, ist das in jedem Fall eine Verbesserung der Situation. Denn die jetzige Situation nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichtes ist die liberalste weltweit. Viel liberaler als beispielsweise in den Benelux-Ländern oder in der Schweiz. Denn dort ist das begrenzt auf die Frage fortschreitender Erkrankungen. In Deutschland ist die Rechtslage die, jede Person, auch eine 16-jährige Jugendliche, die ernsthaft und frei verantwortlich ein Suizidbegehren äußern kann und Hilfe erbittet und eine dritte Person gewissermaßen bietet sie an, dann ist das rechtlich möglich. Und deshalb versuchen diese beiden Gesetzentwürfe wenigstens sicherzustellen, dass es Kriterien gibt, wo festgestellt wird, wann Freiverantwortlichkeit auch vorliegt. Wer das auch feststellt, dass das also nicht einfach ins Belieben einer Person gestellt wird, die meint, oh Gott, ich kann das ganz gut beurteilen.
Aber ist das denn der Fall? Also es gab vor kurzem von Herrn Dahlborg, ehemaliger Ethikratmitglied in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung, einen Artikel, wo er und andere deutlich gemacht haben, diese liberale Situation im Moment hat nicht zu einer Explosion der Suizide geführt. Also dieses vielleicht auch diese Angst oder dieses Schreckgespenst, es ist nicht eingetreten.
Der geschätzte Kollege Dahlborg irrt in dieser Frage und zwar schlicht deshalb, weil ein Zeitraum von 3 Jahren unter pandemischen Gesichtspunkten bei jetzt gerade erst vollzogener Änderung der Approbationsordnung durch die Kammern, da ist der Zeitraum von 2-3 Jahren viel zu kurz, um zu beurteilen, ob es tatsächlich einen nennenswerten Anstieg gibt oder nicht. Also von daher ist die empirische Basis meiner geschätzten Kollegen schlicht viel zu schwach. Deshalb ist auch dieser Vorschlag nicht aufgegriffen worden oder fand auch, was diesen Punkt angeht, wenig Resonanz, obwohl andere Fragen durchaus auch bedenkenswert sind, die dort vorgetragen werden. Das sozusagen nur zu dieser Einschätzung der empirischen Basis. Wir sehen das in anderen Ländern, beispielsweise in Holland, dass es zu einem Anstieg gekommen ist, obwohl nochmals in Holland es gar kein Recht auf Selbstbestimmung gibt, das ist viel paternalistischer gestrickt, sondern da entscheidet der Arzt oder die Ärztin, ob die medizinische Indikation, schweres Leiden und dergleichen vorliegt oder nicht und macht also praktisch den Suizidwunsch abhängig von seiner Einschätzung der medizinischen Lage. Und das ist hier in Deutschland völlig anders. Wir können das überhaupt noch gar nicht beurteilen nach diesen 2 Jahren, wo das jetzt zwar im Grunde nach freigegeben ist, aber wo sich das noch gar nicht hat entwickeln können. Und in der Tat ist es nach meinem Dafürhalten sehr wichtig, dass man Maßstäbe setzt für die Frage von frei verantwortlichen Entscheidungen. Der Deutsche Ethikrat hat, obwohl er sehr unterschiedliche Auffassungen en Detail ist, sehr unterschiedlicher Auffassung, aber einmütig oder sogar einstimmig Kriterien entwickelt, worin Freiverantwortlichkeit im Kontext von Suizidalität besteht. Und es ist ausgesprochen wichtig, dass diese Standards von Freiverantwortlichkeit auch irgendwie Eingang findet in gesetzliche Regelungen. Und das tun beide Entwürfe auf unterschiedlicher Weise. Die einen stärker, die anderen weniger stark. Stärker prozedural, die anderen weniger prozedural. Aber dass sie das davon abhängig machen, das würde ich bei beiden Gesetzentwürfen sehen. Und insofern würde ich den Gesetzgeber heftig bitten, überhaupt eine Regulierung vorzunehmen und das nicht in dem nominösen Bereich zu belassen.
Bei der Freiverantwortlichkeit, wenn da Kriterien benannt werden, läuft das nicht Gefahr der grundsätzlichen Aussage des Bundesverfassungsgerichts? Ich zitiere jetzt nochmal aus dem Urteil, wenn es da heißt, die Entscheidung des Einzelnen, seinem Leben entsprechend seinem Verständnis von Lebensqualität und Sinnhaftigkeit der eigenen Existenz ein Ende zu setzen, ist im Ausgangspunkt als Akt autonomer Selbstbestimmung von Staat und Gesellschaft zu respektieren. Ist das nicht ein Stück weit, wir benennen jetzt Kriterien, ist das nicht schwierig, weil letztlich ein du musst da einordnbar sein, nur dann erlaubt dir der Staat, diese Selbstbestimmung eigentlich umzusetzen.
Ganz im Gegenteil. Sie haben, vielen Dank, dass Sie das nochmal zitieren, als Akt autonomer Selbstbestimmung. Autonomie heißt frei, verantwortlich und ernsthaft. Das Bundesverfassungsgericht hat das mehrfach bestätigt. Und wenn Sie, und das gilt auch heute schon, wenn eine Ärztin oder ein Arzt jemandem behilflich ist, sich aus dem Leben zu nehmen, und er kann nicht feststellen oder hat nicht festgestellt, dass eine Freiverantwortlichkeit vorliegt, dann macht er sich heute nach geltendem Recht strafbar, auch in Zukunft. Denn dann herrscht nämlich Therapiepflicht sozusagen, also Angebot zumindest zur Therapie. Ja, es gibt ja eine Zwangsbehandlung, ist ja völlig klar. Aber auf gar keinen Fall darf ein Dritter jemanden Assistenz leisten, wenn er nicht davon überzeugt ist, dass es ernsthaft und frei verantwortlich ist. Das meint man autonome Selbstbestimmung. Das Bundesverfassungsgericht kennt neben der autonomen Selbstbestimmung auch das, was es nennt prekäre Selbstbestimmung. Das ist eine Form von Selbstbestimmung, wo zwar noch die frei verantwortlich gerade gegeben sein mag, wo aber sehr offensichtlich wird, dass der betroffene Mensch eigentlich nur Erwartungshaltungen beispielsweise von An- und Zugehörigen Rechnung trägt, dass er sich gezwungen sieht, sich zu suizidieren oder aber übrigens auch Abstand zu nehmen. Also die prekäre Selbstbestimmung kann auch umgekehrt einlaufen, aber dass er sehr stark den fremden Erwartungshaltungen folgt. Und das ist auch und gerade nicht vom Bundesverfassungsgericht gedeckt. Ganz im Gegenteil. Das Bundesverfassungsgericht hat genau diesen Gedanken der prekären Selbstbestimmung stark gemacht und hat gesagt, um das zu verhindern, deshalb kann, wenn er will, der Gesetzgeber ein sogenanntes legislatives Schutzgesetz erlassen, damit diese Fälle verhindert werden. Also ich glaube, das ist ganz wichtig auch für die öffentliche Debatte. Nicht jede Form von Selbstbestimmung, so nach dem Motto, ach, ich will mich mal eben aus dem Leben nehmen, ist gedeckt durch das Bundesverfassungsgericht, ja, sondern wirklich nur die qualitätsvollen Bedingungen einer ernsthaften und frei verantwortlichen Lebensbeendigung. Das finde ich extrem wichtig, weil er sonst nämlich nicht der Schutzpflicht nachkämen, nämlich, dass Menschen auch im Leben gehalten werden. Immerhin gilt nach wie vor auch Artikel 2 des Grundgesetzes, Recht auf körperliche Unversehrtheit. Und das bedeutet auch, Unterstützungsangebote zu organisieren, damit Menschen nicht sozusagen ohne festen Willen aus dem Leben scheiden und damit natürlich selber gegen ihr Recht auf Leben faktisch sozusagen das konterkarieren und es unbedacht zur Seite legen.
Aber hat nicht das Bundesverfassungsgericht letztlich als letzte Instanz dann doch eben den Einzelnen oder die Einzelne zur Quelle des Urteils, will ich noch leben oder nicht, gemacht und nicht eine Beratungsinstanz, die dann sagt irgendwo, ich kann besser einschätzen, was autonom ist und was nicht?
Nein, also völlig richtig. Die Letztinstanz ist immer der Einzelne. Es geht hier um die Frage, in welchem Augenblick darf ich Assistenz leisten? Und die Gabe der Assistenz, also der Förderung einer Suizid, die bindet sich an Freiverantwortlichkeit. Wenn das nicht mehr gegeben wäre, das wäre furchtbar, das will übrigens auch gar keiner mehr, denn dann könnte ich ja Menschen sozusagen in die Suizidalität treiben, sie dann selbst bestimmen lassen als Getriebene und dann sagen, und ich helfe dir übrigens. Das wäre furchtbar. Das will keiner in diesem Land. Und ich meine, das finde ich auch sehr, sehr gut so. Sondern die Assistenz ist immer gebunden an dem Vorliegen einer Ernsthaftigkeit und einer Freiverantwortlichkeit. Wenn Menschen selber aus dem dem Leben treten durch welche Form auch immer ohne Assistenz und sie erfüllen nicht die freie Verantwortlichkeit, dafür werden sie ja nicht bestraft. Zu Recht nicht bestraft. Das ist ihre Entscheidung. Aber wenn Dritte behilflich sind bei einer solchen, es geht hier ja immer auch um die Frage einer unterlassenen Hilfeleistung, nicht? Wenn ich also jemanden gewähren lasse, von dem ich genau weiß, dass er das eigentlich nicht will. Und diese Frage, also die Assistenz, die Legitimität der Assistenz, die bindet sich an Ernsthaftigkeit und Freiverantwortlichkeit und die muss irgendwie auch festgestellt werden. Auch das übrigens ist unstrittig, wenn Sie die Sterbehilfeorganisationen beispielsweise der Schweiz beobachten oder auch hier, dann ist es ganz offensichtlich, dass sie vor der zur Verfügung stellen eines letal wirkenden Mittels ausdrücklich in die Kamera muss der Mensch sagen, ich will das jetzt. Also das heißt, er stellt das fest. Ob das ausreicht, darüber wird natürlich zu reden sein. Das scheint nicht so sinnvoll zu sein, weil es zu leichtfertig sein könnte. Aber dass so etwas kommt wie Freiverantwortlichkeit insgesamt, das, wie gesagt, steht außer Frage.
Hallo Püdepol, ich danke Ihnen herzlich für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.